Vor langen Jahren saß ich am Rand eines Billardtisches. Es war schon spät abends, ganz spät. Es war ein Jugendraum, ein Kicker stand in dem einen Eck, so eine Teeküche war in so eine Wand eingebaut und ein großer Billardtisch stand im Raum. Und ich saß so, es war draußen schon dunkel, die Jugendlichen, bis auf einen, waren alle gegangen. Und wir saßen da so auf der Kante des Billardtisches. Und dieser Jugendliche saß neben mir und konnte es nicht fassen. Er konnte es nicht fassen, dass ich an so einen Gott glaubte. Unmöglich, sagte er. Doch dann bremste er sich. Er bremste sich selbst und meinte, naja, an Gott glaube ich ja auch irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass hinter der sichtbaren Welt, hinter dem ganzen Universum, irgendein Erschaffer steht, einen, der die Macht hat. Ein Gott, ein Schöpfer. Ja, das kann ich akzeptieren. Doch du, wenn du von Gott redest, Andreas, dann sprichst du von Jesus. Ich weiß nicht, Jesus brauche ich dabei gar nicht. Und er ist der Heilige Geist. Wenn es damit losgeht, nee, das ist mir alles viel zu philosophisch. Als der Junge mir die Sachen so sagt, da denke ich, Mensch, du hast meinen Gott, so wie er in der Bibel erzählt wird von ihm, noch nicht einmal im Ansatz entdeckt. Und mein Herz sehnt sich danach, zu dem Jungen zu sagen, komm, lass uns auf eine Entdeckungsreise gehen. Auf eine Entdeckungsreise, unseren Gott, den wahren Gott wirklich kennenzulernen. Heute haben wir Pfingsten. Und auch wenn hier steht, vertraue Gott, es wird eine Pfingstpredigt. Aber ich glaube, das ist die Basis alles Pfingstens. Und darum lasst uns heute auf Gott schauen, auf den ganzen Gott. Denn Gott ist nicht geteilt. An welchen Gott glauben wir, wenn wir von Gott sprechen? An welchen Gott glaubst du, wenn du von Gott sprichst? Da könnte man jetzt vielleicht zu vielfältigen Antworten ausholen. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns auch ein bisschen eine andere Antwort geben würde, je nachdem, wie wir Gott in unserem eigenen Leben erfahren haben oder eben noch nicht erfahren haben. An welchen Gott glaubst du? Da könnten wir die Bibel hernehmen und anfangen, seitenweise zu lesen und zu staunen. Die Bibel ist eines der genialsten Bücher, die es gibt. Ich lese so gern darin und ich bin jedes Mal fasziniert. Man kann immer wieder Neues entdecken. An welchen Gott glaubst du, wenn du von Gott sprichst? Von welchem Gott redest du? Ich finde das eine Sache ganz schön, die die ersten Christen zusammengeführt hat. In den ersten paar Jahrhunderten stand der christliche Glaube vor der Herausforderung, an welchen Gott glauben wir eigentlich? Welchen Gott verkündigen wir? Und dann hat sich immer mehr herausgebildet, so Bekenntnistexte. Wir glauben. Und ein Bekenntnis, auf dem heutzutage meines Wissens nach alle christlichen Kirchen stehen, ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis, in dem gesagt wird, woran, an welchen Gott glaube ich eigentlich, wo die Aussagen der Bibel zusammengefasst werden. Sicher den meisten von euch bekannt, irgendwann mal gelernt. Und auch wir als Pfingstgemeinde gehören zu den Kirchen, die sagen, das ist unser Bekenntnistext. Da wird gesprochen von Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, von Jesus Christus, wie er geboren wurde, wie er gelitten und gelitten hat, gekreuzigt wurde, wie er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, wie er dem Tod die Macht genommen hat, zurückgekehrt ist und jetzt Himmelfahrt an der Seite des Vaters sitzt. Und er wird wiederkommen. Und da wird gesagt vom Heiligen Geist. Und da wird gesagt von der einen christlichen Kirche. Damit ist nicht eine Institution gemeint, sondern ein Leib, eine Christenheit. Wir gehören alle zum Leib Jesu Christi und er ist das Haupt. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Könntet ihr das unterschreiben? Ja? Diejenigen, die für sich gerade Ja gesagt haben, innerlich genickt haben, ich möchte gerne diesen Text mit euch sprechen, als gemeinsames Glaubensbekenntnis. Ich lade euch ein, steht dazu auf und wer möchte, wer sagt, das, an diesen Gott glaube ich, sprich mit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ich glaube an diesen dreieinigen Gott, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich glaube trotzdem nur an einen Gott. Gott ist nicht geteilt. Und um das gleich mal auch auszuschließen, klar zu machen, Jesus war auch Gott. Jesus war nicht nur einfach ein Mensch, ein guter Mensch, ein Religionsgründer, einer, der gute Ideen hatte, einer, der vielleicht von Gott adoptiert wurde. Nein, Jesus war der fleischgewordene, der menschgewordene Gott selber. So glaube ich an Gott, den Vater, den Schöpfer. So glaube ich an Gott, den Jesus, den Sohn. Und ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. Auch der Heilige Geist ist Gott. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube nicht an Engel. Ich halte die Aussagen der Bibel für wahr, dass es sie gibt. Und ich habe genug Berichte gelesen, dass diese dienstbaren Geister für Gott unterwegs sind. Ich glaube auch nicht an Dämonen. Ich weiß, dass es sie gibt. Die Bibel sagt auch was davon. Aber ich glaube an Gott. An Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott ist nicht geteilt. Gott ist ein Gott. Und trotzdem begegnet er uns auf diese unterschiedlichsten Art und Weisen. Und so drückt sich das auch aus. Zum Beispiel in der Taufe. Wenn wir Menschen taufen, wir haben am 3. Juli wieder Taufe. Wenn wir Menschen taufen, so taufen wir sie auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir taufen sie in den Namen Gottes hinein, in seinen Machtbereich, in ein neues Leben. Wir segnen. Der Segen wird oft verbunden mit dem Namen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der junge Mann, mit dem ich gesprochen habe, damals, der hat mir gesagt, er glaube an Gott. Im Gespräch hat sich immer mehr herausgestellt, dass er aber nicht den Gott der Bibel gemeint hat, sondern den Gott, so wie er ihn sich in seiner Fantasie zurechtgelegt hat. Alles, was er sich von Gott vorstellen konnte, das hat er so zu seinem Gott gemacht. Aber einen Gott, den der der in meiner Fantasie entsteht, der ist noch lange keine Realität. Wenn dieser Gott erst in Existenz kommt, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihn mir in meinem Gedanken so und so könnte Gott sein, zurechtlege, der ist nicht real, den habe ich mir ausgedacht. Den Gott, von dem die Bibel spricht, ist ein lebendiger Gott, den es gab, bevor ich auf die Idee kam, dass es ihn geben könnte. Noch bevor es mich gab. Und die Bibel sagt von diesem Gott, er ist ein Vater. Hier die Hand, die sich von oben entgegenstreckt. Ein Vater, so wie er sein sollte. Vielleicht nicht ein Vater, wie wir ihn erlebt haben, aber ein Vater, so wie er perfekt wäre. Und noch wesentlich mehr. Und dieser Gott sagt, ich habe die Menschen nach meinem Ebenbild geschaffen. Ich habe dich geschaffen als ein Ebenbild von mir, ein Gegenüber von mir. Und ich habe entschlossen, dich zu lieben. Gott hat uns zuerst geliebt. Einer der gigantischsten Sätze in der Bibel. Okay, Gott Vater, ja, darauf kann ich mich einlassen. Aber wozu brauche ich Jesus? Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen mit diesem Gedanken geht. Wozu brauche ich Jesus? Vielleicht geht dir diese Frage auch immer mal wieder so durch den Kopf. Gott ja, aber wozu Jesus? Du hast das angenommen, akzeptiert, vielleicht auch nicht. Aber wenn du es angenommen und akzeptiert hast, aber trotzdem holt dich die Frage immer wieder ein. Wozu brauche ich Jesus? Ich glaube, solange wir diese Frage stellen, solange sich diese Frage tief in uns regt, haben wir noch nicht begriffen, wie ernst die Lage eigentlich um uns Menschen ist. Wir sind durch, die Bibel sagt, Schuld und Sünde in unserem Leben von Gott getrennt. Der Normalzustand der Menschheit ist die Trennung von Gott im Augenblick. So war die Menschheit nicht geschaffen. Aber so ist im Augenblick. Und immer dort, wo wir ein Leben ohne Gott führen, wo du ein Leben ohne Gott geführt hast, bist du am Ziel vorbeigeschossen, wie ein Pfeil an einer Zielscheibe oder wie ein Fisch, der mit so einem Sprung aufs trockene Land springt und nicht mehr zurück ins Wasser kommt. Zielverfehlung, das ist das griechische Wort, das für Sünde steht. Dort, wo du ein Leben ohne Gott geführt hast, da, wo du ein Leben, eine Entscheidung getroffen hast, wo du wusstest, Gott denkt da ganz anders drüber, da hast du das Ziel verfehlt. Und die Bibel sagt ganz klar und deutlich, und da gibt es nichts zu beschönigen, eine Zielverfehlung geht tödlich aus. Ein Fisch, der aus dem Wasser springt und nicht mehr zurück ins Wasser kommt, der wird an der Luft sterben. Gut, ich habe mich inzwischen von einem Angler mal korrigieren lassen. Es gibt auch Fische, die haben sowas Lungenartiges. Aber der normale Fisch, der stirbt an Land. Und genauso ist das mit uns. Wir halten das eine Zeit lang durch. Vielleicht halten wir das sogar das ganze Leben hier durch. Aber spätestens, wenn wir an die Schallmauer des Todes kommen, wird sich zeigen, dass wir ein Fisch an Land sind. Unsere Lage ist wirklich ernst. Wozu brauche ich Jesus? Die Bibel sagt, du brauchst Jesus, um ins Wasser zurückzukommen. Du brauchst Jesus, damit dein Leben keine Zielverfehlung ist. Solange wir das nicht begreifen, dass das ohne Jesus tödlich ausgeht, solange haben wir das noch nicht ergriffen, solange können wir das noch nicht begreifen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Erst wenn ich begreife, mein Leben geht anhand von Sünde, anhand von Zielverfehlung vor die Hunde, weil ich muss noch gar keinen Menschen umbringen dafür. Allein ein Leben ohne Gott zu führen, ist ein Fisch ohne Wasser. Und das wird tödlich enden. Zielverfehlung, das ist die volle Bandbreite, das ist die Aussage, die Bibel trifft. Und da kann man ethisch, moralisch so gut sein, wie man will. Aber es bleibt Zielverfehlung. Und wenn ich dann am Ende meines Lebens spätestens nach dem Tod plötzlich feststelle, dass der Tod kein Endpunkt ist, sondern ich mache die Augen auf und stehe vor dem lebendigen Gott, spätestens dann wird mir deutlich werden, wie heilig Gott ist, wie rein Gott ist. Ohne dass Sünde und Schuld aus meinem Leben weggewaschen wurde, ohne dass durch das Blut Jesu ich rein geworden bin, würde ich in der Nähe Gottes verglühen, wie eine Fliege, die sich nachts, abends zu sehr ans Lagerfeuer annähert. Wir haben als Männer haben wir ein Lagerfeuer geschürt hier von der Gemeinde aus. Das war ein tolles Lagerfeuer. Oh. Wir haben das hier im Gottesdienst mal gezeigt. Also ein großes Lagerfeuer, ein warmes Lagerfeuer. Aber irgendwann war es so weit, dass man gesagt hat, ich muss die Bank ein Stück zurückrücken, weil es zu heiß wurde. Eine Fliege, die sich zu sehr an ein Lagerfeuer annähert, die wird verglühen, verbrennen. Und genauso geht es mit uns, wenn wir, ohne dass wir gereinigt wurden, dem lebendigen Gott gegenüberstehen, den heiligen Gott. Und so steht nicht nur was von Gottes Liebe in der Bibel, sondern es stehen auch andere Dinge drin. Es steht zum Beispiel drin, Herr, in 2. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11, steht, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, so heilig, so schrecklich, so löblich und wundertätig ist? Das ist eine Zusammenstellung, die wir gar nicht gewohnt sind. Heilig, schrecklich, löblich, wundertätig. Das ist eine Reihe. In der Grundschule muss meine Tochter öfters Begriffe in eine Reihe bringen. Welche Begriffe passen zusammen? Diese Begriffe passen für unser normales Empfinden meistens nicht zusammen. Wer ist löblich und schrecklich gleichzeitig? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist das Alte Testament. Wenn wir ins Neue Testament gehen, ich glaube, dass das Alte und das Neue Testament vom selben Gott sprechen. Und wenn wir da im Hebräerbrief Kapitel 10 lesen, steht da 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Mensch, wir Christen sagen so schön, oh, ich berge mich in deiner Hand. Da gibt es auch so ein schönes Lied. Und in Hebräer 10 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wisst ihr, wo da der Unterschied liegt? Der Unterschied liegt darin, ob ich vom Kreuz aus in die Hände des lebendigen Gottes falle. Weil Jesus, sagt die Bibel, am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, für unsere Zielverfehlung, für unseren Mist, den wir gelebt haben, für das, wo wir ohne Gott gelebt haben. Für all das ist Jesus ans Kreuz gegangen, auf das die Schuld nicht bei uns liegt, sondern bei ihm. Im Römerbrief heißt es sogar, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Wer Jesus am Kreuz anschaut, der schaut die existierende Sünde an. Jemand, der vorher sündlos war, wird für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein tiefes Geheimnis. Aber die Bibel sagt, und darum, jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, der sagt, Jesus, das hast du für mich gemacht. Da bist du für mich gestorben. Jeder, der auf ihn sein Vertrauen setzt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben und der wird in die Hände des lebendigen Gottes fallen und der wird sagen, ich berge mich in deinen Händen. Deine Liebe gilt mir, denn am Kreuz hast du alles für mich bezahlt, dass ich Leben habe, Leben in der Fülle, Leben, das sich lohnt und Leben, das nicht aufhört, wenn ich dir begegne, dem heiligen Gott, sondern dass ich in deine Gegenwart, in deine Nähe kommen kann. ist manchmal unglaublich, wie selbstverständlich wir Christen das nehmen, dass wir zu Gott kommen dürfen, in seine Nähe kommen dürfen. Aber es lohnt sich, diese Sensation neu ins Auge zu fassen. Es ist tatsächlich eine Sensation, ins Auge zu fassen. Am Kreuz ist das möglich geworden, dass ich in die Nähe Gottes kommen darf. Dass ich zu Gott kommen darf, dass ich ein Kind von ihm sein darf. Dass ich mich sogar ihm, ich bin nicht sein Kind, aber ich, ich springe jetzt nicht auf seinen Schoß. Als Kind Gottes darf ich auf den Schoß meines Vaters im Himmel, weil Jesus alles für mich bezahlt hat. Seine Liebe hat das möglich gemacht. Es ist eine kleine Sensation, es ist eine große Sensation. Gott hat das möglich gemacht. Oh, und das lasst uns immer wieder ganz neu ins Auge fassen, neu genießen. Gott, dort gibt es Vergebung. Dort am Kreuz, wo die Trennung zwischen mir und Gott zerrissen ist. Als Jesus am Kreuz starb, wird erzählt in der Bibel, zerriss der Tempel im Vorhang, der das Allerheiligste von den Menschen abgetrennt hat. Der zerriss in zwei Teile, der Zugang zu Gott war frei. Ich möchte kurz beten. Jesus, Herr, wir hören diese Botschaft. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns ganz neu in unser Herz fallen lässt. Herr, wir können eine unmittelbare Nähe zu dir haben, dadurch, dass du am Kreuz alles für uns bezahlt hast. Jesus, und ich bete darum, dass du jetzt zu jedem Einzelnen hier im Raum kommst und berührst. Herr, dass du zu uns sprichst, dass wir merken, du bist wirklich da. Jesus, und da, wo noch nie dieses Vertrauen gefasst wurde, ich bete darum, dass du heute Herzen aufschließt. Jesus, und ich lade dich ein, hier im Raum, wenn du diese Botschaft heute gehört hast, Jesus ist für dich gestorben, dann öffne heute dein Leben Gott und sage zu ihm im Gebet, ich vertraue dir, Jesus, ich darf leben, weil du gestorben bist. Ich weiß vielleicht noch nicht viel von dir, ich kenne dich noch nicht viel, aber ich möchte einen ersten Vertrauensschritt gehen, weil deine Liebe zuerst da war. Du hast ohne vorher auf Verluste zu achten, warst du bereit für mich zu sterben. Jesus, ich öffne dir mein Leben. Komm du, ich will dich kennenlernen. Oh, Jesus. Amen. Wir sind mit Gott unterwegs. Und er hat Großartiges getan. Er hat eine Gemeinschaft möglich gemacht. Und da komme ich jetzt zu dem Ungeteilten, zu dem ganzen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Eine Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Und so hat Gott beschlossen, ich komme ganz, ganz nahe zu dir. So nahe, wie dir kein Mensch kommen kann. Die engste, die nächste Verbindung, die Menschen miteinander eingehen können, ist Mann und Frau, wenn sie als Ehepaar zusammen, ich sag mal, im Bett sind. Das ist das Engste, was zwei Menschen eingehen können. Und Gott sagt, ich komme noch näher zu dir. Ich komme noch näher zu dir. Ich komme als Heiliger Geist und ich nehme Wohnung in dir. Dein Körper wird mein neuer Tempel. Mein Tempel ist nicht aus Steinen gebaut. Mein Tempel steht nicht irgendwo in Jerusalem oder sonst wo. Er wird auch nicht irgendwo wieder mein Tempel ist dein Körper. Und ich als Heiliger Geist komme in meinen Tempel und nehme Wohnung. Aber der Heilige Geist kommt nicht mit Gewalt. Sondern wenn du Jesus in deinem Leben eingeladen hast, entweder heute oder vor langer Zeit schon, dann sagt die Bibel im Epheserbrief im ersten Kapitel, dann wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir, als du gläubig wurdest. So steht es im Epheserbrief. Als wir gläubig wurden, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du hast den Heiligen Geist Gottes. Und das lass dir bloß nicht ausreden. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, dann hast du den Heiligen Geist Gottes. Und jetzt sind wir schon fast mitten in Pfingsten. Aber der Heilige Geist hat wesentlich mehr. Ich habe mal auf einer Jugendfreizeit ein Beispiel gehabt, um eine Wahrheit der Bibel zu illustrieren. Ich habe einen neuen Schwamm genommen. Einen Schwamm, der frisch aus der Verpackung kam. Die sind ja meistens noch so ein bisschen fest. Und wenn man den, ohne den vorher zu bearbeiten, wenn man den so einfach aus der Packung nimmt, so einen großen Schwamm zum Autowaschen oder so, und wenn man diesen Schwamm ins Wasser taucht und rausholt, ja, dann war der im Wasser. Ja, dann ist er nass geworden. Aber er ist bei weitem nicht so vollgesaugt mit Wasser, wie er eigentlich könnte. Erst wenn man den Schwamm ein bisschen drückt und knetet und macht, und wenn ein Schwamm 4-5 Mal unter Wasser gedrückt und geknetet war, und je öfter ich einen Schwamm benutze, desto leichter dringt das Wasser in diesen Schwamm ein und desto mehr wird dieser Schwamm gefüllt. Und die Bibel sagt, weißt du, begnüge dich nicht, dass du mit dem Heiligen Geist versiegelt wurdest. Begnüge dich nicht damit, sondern Gott hat mehr für dich. Er schenkt, oh Mann, man muss sich mal vor Augen führen, er schenkt sich selber. Er sagt nicht irgendeinem Engel, nimm da Wohnung in demjenigen. Das wäre sowieso eine Katastrophe. Aber, sondern Gott sagt, ich komme selber und nehme Wohnung in dir. Ich komme nicht irgendwie mit einer astralen Energiewelle und zünde dich an. Nein, er sagt, ich selber, ich der lebendige Gott, ich der so heilig bin, dass alles, was nicht durchs Kreuz gereinigt wurde, bei mir verbrennt. Ich selber nehme Wohnung in dir. Und das ist Pfingsten. Das ist das, was erstmalig an Pfingsten passiert ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, wie Pfingsten passiert ist. Und wie die Leute zusammen waren und gewartet haben. Jesus hat gesagt, ich werde meinen Heiligen Geist schicken. Ich werde selber kommen. Und sie haben gewartet und gewartet. Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Es war ein Brausen, wie von einem großen Wind. Ein Brausen, das heutzutage wird das gerne oft versinnbildlicht und gesagt, ja, der Heilige Geist, das Brausen ist so ein Sinnbild und meint. Und ich glaube, dass das Brausen tatsächlich da war. Wisst ihr, woher ich das nehme? Weil beschrieben wird, aufgrund dieses Brausens, aufgrund dieses Sturms, sind Leute aus ganz Jerusalem zusammengelaufen und haben sich gewundert, was ist in dem Haus los? Da im ersten Stock in dem Haus, da tobt ein Sturm. Stürme toben normalerweise draußen über die Bergkämme, aber nicht in der Wohnung. Was ist da los? Und die Leute laufen zusammen, die kommen zusammen. Was passiert hier? Und die Jünger, die erfahren, wie der Heilige Geist Wohnung in ihnen nimmt. Sie nehmen wahr, das sind Feuerflammen und die sich auf ihnen setzen und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie gehen dann nach draußen aus dieser Wohnung raus und erfüllt mit dem Heiligen Geist tun sie etwas, was ein normaler Mensch nie tun könnte. Sie reden nämlich in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Sie reden in Zungen, sagt die Bibel. Und sie verkündigen, was Großartiges Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und die Leute, die wundern sich. Und man sieht, wenn da was Spektakuläres passiert, ein Wunder führt nicht automatisch zum Glauben. Es gibt nämlich zwei verschiedene Reaktionen auf Pfingsten. Die eine Reaktion ist, dass Leute sagen, guckt mal an, es ist noch nicht einmal Mittag und die sind schon blau bis oben hin, die haben sich voll getrunken, voll Wein. Und die anderen, die kommen ins Nachdenken und ins Fragen. Was will das werden? Fragen die. Diese Zeichen und Wunder, was passiert hier? Wo führt das hin? Und dann tritt Petrus auf und hält seine sogenannte Pfingstpredigt. Und er erklärt, was Pfingsten bedeutet. Er erklärt, hey Leute, habt ihr nicht gelesen beim Propheten Joel? Gott hat schon angekündigt, ich sende meinen Heiligen Geist. Und er hat angekündigt, auch das ist Rettung. Wer Rettung suchen wird, der wird Rettung finden. Und als Petrus mit seiner Predigt fertig ist, fragen die Leute, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, glaubt, vertraut auf Jesus. Vertraut unserem Gott. Vertraut dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, dem ganzen Gott. Und lasst euch taufen. Und auch hier wieder, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich kann nicht in meinem Leben solche Ereignisse produzieren, die Kraft Gottes produzieren. Aber Gott kann, Jesus kann, der Heilige Geist kann. Ein Prediger hat mal gesagt, das hat mich sehr fasziniert, ihr kennt alle oder weitgehend alle diese Wahlkampfrede von Barack Obama, der so schön gesagt hat, yes, we can, ja, wir können. Und ein Prediger hat dann gesagt, das wird hier keine Yes, we can Predigt, sondern eine Yes, he can Predigt. Und ich glaube daran, dass die Kraft des Heiligen Geistes, selbst der Heilige Geist selber, so in uns Wohnung nimmt, dass er Veränderung schenken kann. In Philipper 4, Vers 13 steht der bekannte Satz, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Egal, und wenn man den Vers 12 vorher anschaut, heißt es, egal wie deine Umstände sind, ich kann Hunger leiden, kann aber auch genug zu essen haben. Ich kann verfolgt sein und kann anerkannt sein und so weiter. Paulus führt da einiges auf und sagt, egal wie deine Umstände sind, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und da kommt mir der Psalm 23 in den Sinn. Wo es die Stelle gibt, und wandere ich auch im finstern Tal, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bist bei mir. Wir haben gehört, der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Er lebt in mir, in meinem Körper. Wenn ich mit meinem Körper irgendwo hingehe, geht der Heilige Geist mit. Wenn ich mit meinem Körper einkaufen gehe, geht der Heilige Geist mit. Egal, wo ich mit meinem Körper hingehe, geht der Heilige Geist mit. Und gehe ich auch durch finstere Täler, so geht der Heilige Geist mit. Er geht mit in der Liebe, in der Kraft, in der Vollkommenheit. Egal, wie die äußeren Umstände sind. Wir glauben an Gott, den ganzen Gott der Bibel, so wie er sich offenbart hat und nicht, wie ihn sich jemand ausdenkt. Wir glauben an das historische Ereignis von Pfingsten. Ich glaube daran, dass Pfingsten wirklich in Zeit und Raum stattgefunden hat, dass das Brausen in Jerusalem wirklich zu hören war. Ich glaube an das historische Pfingstereignis. Aber ich glaube auch daran, dass die Erfahrung von Pfingsten sich wiederholen kann. Ich wurde mal gefragt auf so einer Konferenz, wo mehrere Pastoren zusammen sind, sag mir eine Stelle in der Bibel, wo wirklich drinsteht, dass sich Pfingsten wiederholt hat. Der hat geguckt, als ich plötzlich die Bibel rausgezogen habe und gesagt hat, Apostelgeschichte 11, Vers 15. Da berichtet Petrus, Cornelius und die Leute dort, die haben genau dasselbe erfahren, wie wir an Pfingsten. Also Petrus sagt selber in Apostelgeschichte 11, Vers 15, die Erfahrung vom Pfingsten hat sich wiederholt. Es ist möglich, die Erfahrung vom Pfingsten zu erleben, das Ausgießen des Heiligen Geistes, voll zu werden wie ein Schwamm. Wir müssen nicht wie ein neuer Schwamm nur oberflächlich feucht sein, sondern wir können wirklich durchdrungen werden, erfüllt werden. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, als er Johannes 7, Vers 38 und 39 davon gesprochen hat, dass von unserem Leib Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Ein Schwamm, der oberflächlich nass ist, Den kannst du ein bisschen ausschütteln, da kommen ein paar Tropfen weg. Aber ein Schwamm, der wirklich durchtränkt ist, erfüllt ist mit Wasser. Wenn wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir tropfen vor lauter Heiliger Geist, und wenn du das ausbringst, da kommt Wasser raus, ein ganzer Schwall. Und das Faszinierende bei Gott ist ja, wenn wir anfangen, diese Ströme abzugeben, Gott gibt genug nach, dass der Schwamm nicht leer wird. Und so möchte Gott das. So möchte Gott, dass du eine Sehnsucht entwickelst und sagst, mir ist nicht genug, was ich bisher von dir habe, vom Heiligen Geist, von dir, Gott. Komm du mehr mit deiner Kraft in mein Leben. Komm du mehr mit deiner Liebe in mein Leben. Herr, ich sehne mich danach, wirklich erfüllt zu werden mit dir ganz komplett, so viel wie es nur irgendwie geht. Du wurdest versiegelt, laut Epheser 1, mit dem Heiligen Geist. Aber die Bibel lädt dich ein, erfahre mehr. Nimm mehr vom Heiligen Geist auf. Und ich möchte gern nochmal beten. Lasst uns beten, lasst uns darum beten, komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben, komm ganz neu. Ich will mehr von dir erfahren. Jesus, du heiliger, du lebendiger Gott, durch Jesus hast du uns reingemacht, dass wir wirklich dir so nahe kommen können, wie kein Mensch uns nahe kommen kann. So nahe, dass du selbst Wohnung in uns nimmst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mich versiegelt hast für die Ewigkeit. Dass du selbst gekommen bist. Aber Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm mehr. Erfülle mich. Erfülle mich mehr als bisher. Komm, Heiliger Geist. Ich will mehr von dir. Ich sehne mich nach dir. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, und ich bete darum, dass du uns heute hier in diesem Gottesdienst anhörst. Herr, dass wir nicht so nach Hause gehen, wie wir hergekommen sind. Herr, sondern dass Bereiche in unserem Lebensschwamm durchdrungen werden mit deinem Heiligen Geist, die bisher nicht durchdrungen waren. Komm, Heiliger Geist, schenke Veränderung. Komm, Heiliger Geist, schenke neue Kraft. Komm, Heiliger Geist, schenk uns die Kraft, durch die Täler zu gehen, in denen wir vielleicht gerade drin sind. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Komm, Heiliger Geist, fülle mich neu mit der Frucht deines Geistes. Lass diese Frucht wachsen in meinem Leben. Liebe, Selbstbeherrschung und so weiter. Komm, Heiliger Geist, setze die Gaben frei, die du mitbringst. Die Geschenke, du kommst ja nicht mit leeren Händen und ziehst ein, sondern du bringst Einzugsgeschenke mit. Komm, setze die Geschenke, die Charismen, die Geistesgaben frei in unserem Leben. Herr, komm, Heiliger Geist, komm mehr, komm neu. Herr, und dort, wo Barrikaden, vielleicht auch Denkblockaden, Festungen, Gedankenfestungen in uns drin sind, die sich dagegen sperren, Heiliger Geist, komm und weiche sie auf, schwemm du sie weg. Jesus hat alles getan, was wir brauchen, um dich in deiner Fülle zu empfangen. Komm, Heiliger Geist. Die Bibel sagt, so wir glauben, so empfangen wir Sündenvergebung. Ich glaube, dass es auch für die Fülle des Heiligen Geistes gilt. Wenn wir uns ihm öffnen, nimmt er Raum. Und wenn du jetzt diese Zeit genutzt hast, um zu beten, um Gott zu sagen, komm, Heiliger Geist, dann glaube ich, dass Gott sich nicht umsonst bitten lässt. Er kommt. Und ich lade dich ein, dran festzuhalten und die kommenden Tage zu schauen, zu hören und zu beobachten. Einen letzten Satz muss ich sagen, bevor wir ein Lied singen werden und dann Abendmahl zusammen feiern. Die Kraft des Heiligen Geistes wird nur sichtbar werden in deinem Leben, wenn du in den Raum gibst zu handeln. Das heißt, wenn du nur empfängst wie ein Schwamm und alles in dir drin behältst, dann kommen natürlich keine Ströme lebendigen Wassers aus dir raus. Sondern es kommt darauf an, wirklich auch bereit zu sein, Gott den Raum zu geben. Da kommt ein Impuls, ein Wort von Gott. Sprich denjenigen an, bete für deinen Arbeitskollegen. Dann trau dich, dann tu das. Und du wirst Gottes Freisetzung erleben. Du wirst mehr von seiner Kraft erleben, weil er dich erfüllt hat. Amen.